Alles Easy, der Genießer-Podcast. Alles über Reisen und Entspannung mit Dorin-Chef Dirk Easy Iserlohe und Wolfram Kohns. Alles Easy.
Alles Easy im Frühsommer, der ja sehr, sehr sonnig war. Aber der wahre Glanz in diesen letzten Wochen kam durch eine fantastische Veranstaltung. Erstmal herzlich willkommen alle gemeinsam bei Alles Easy in Düsseldorf. Es gibt nichts Gutes, lieber Easy, außer man tut es.
Wohl wahr.
Du hast deine wunderbare Neighbors by Dorin Gala in Düsseldorf zum zweiten Mal gemacht. Warst du zufrieden?
Erstmal guten Morgen. Und ich war mehr als zufrieden, weil es hat alle meine Erwartungen übertroffen. Man sitzt ja so vor seinem PC in der Vorbereitung nachts und denkt, ob das gefällt, ob man damit durchkommt, ob diese Auktion, die man vorbereitet hat, auch wirklich gutiert wird und damit auch auktioniert wird. Das sind schon Unsicherheiten, die mit Lampenfieber auch zu tun haben. Und ich bin so überrascht, dass wir 180.000 Euro gesammelt haben. Das ist unfassbar.
Es war, und das wollen wir euch natürlich heute auch erzählen, ein wirkliches Highlight, was es da auf der KÖ gab. Wir sprechen heute außerdem über 10 Levels of Art mit Coco de Santa Muerte. Wir werden ein bisschen in die Denkfabrik Zukunft der Gastwelt schauen und wir gehen in den wunderbaren Nassauer Hof. Wir haben ganz, ganz viel vor in den nächsten etwa 30, 35 Minuten mit euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Alles Easy. Und dann gehen wir nochmal hinein, lieber Dirk, in diese Gala. Was ihr da zusammengetragen habt, war natürlich unfassbar. Der Kapitän der Kölner Haie und der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft war da. Was hatte er anzubieten?
Der Moritz Müller ist ein dufter Typ und so nahbar vor allen Dingen. Ist ein Superstar. Ich meine, in Deutschland ist Fußball natürlich Nummer eins, aber in Köln und in vielen anderen deutschen Städten ist Eishockey auch eine ganz spannende Angelegenheit. Und Moritz Müller, der schon so viele über anderthalb Jahrzehnte für Köln spielt und hier einer der wesentlichen Faktoren der Verteidigungskette darstellt, ist dufte, nahbar und total sympathisch. Und er hat Folgendes angeboten. Ihr macht als Gruppe mit 10 Personen in der Arena erstmal die klar. Ihr guckt euch die von unten an, Backstage, ihr guckt die Kabinen euch an, ihr dürft einen Skylounge-Gang machen, also auf den Dächern von Köln. Ihr bekommt eine eigene Loge, da gibt's super Essen für 10 Mann. Ihr schaut ein Spiel der Haie, schaut auch mal in die Kabine rein währenddessen und kriegt so ein bisschen Luft mit, was da so passiert.
Man weiß gar nicht, ob man aus der Kabine beim Eishockey unter Luft mitbekommen will. Ich habe ja jede Menge Brüder und zwei davon haben Eishockey gespielt. Nicht bei den Haien, auch nicht bei der DEG, sondern beim Neusser Schlittschuhclub hieß der, glaube ich, NSC, inzwischen umbenannt. Der eine im Tor, der andere war Stürmer und da wolltest du aber nicht in die Kabine, weil gerade bei dem Torwart, das hatte ein ganz gewisses Ogü, kann ich das so sagen?
Das kannst du sagen.
Also es war dufte, muss ich sagen. Aber der Typ war wirklich
auch gut. Ja, der Typ war gut, weil jetzt kommt's ja noch. Nach dem Spiel kommt er hoch und diskutiert mit den 10, die den ganzen Tag schon Spaß hatten rund um Eishockey, was man alles so fragen kann zum Eishockey, um das Eishockey, warum prügelt man sich auf dem Eis?
Da hab ich übrigens das habe ich ihn auch gefragt, weil ich war bei einem Spiel der Mannschaft, die da noch in dieser Saison ein bisschen besser war als die Haie, die sind ja Vizemeister geworden, Glückwunsch an der Stelle nochmal, aber sind natürlich im Finale von den Berlinern wirklich vom Eis gefegt worden, das muss man auch mal sagen. Ich glaube 3-0-7 haben ja die Kölner da verloren, aber
ich glaube, die haben noch eine Extra-Runde eingebaut, damit sie noch in Köln spielen können. Sonst hätten die auch 3-mal oder 4-mal 7-0 gewinnen können.
Oder?
Ja, die Berliner sind eigentlich dieses Jahr wesentlich stärker gewesen. Da kam keine Mannschaft aus der Liga ran. Aber der wesentliche Punkt ist, dass Moritz Müller sich dann angeboten hat, am nächsten Tag mit den 10 Mann aufs Eis zu gehen und dort denen Eishockey-Unterricht zu geben. Das heißt, man kann mal in voller Montur feststellen, was das für eine Arbeit ist auf dem Eis und dort mal nach Herzenslust rutschen, umfallen, Puck schlagen und so weiter.
Und sich wirklich schön auf den Hintern setzen, der aber dann gepolstert ist. Also Moritz Müller, das war ein Highlight, was versteigert wurde auf der Neighbors by Dorin Gala.
Du weißt noch, was es dafür gab?
Ich müsste es wissen, weil ich habe den Zuschlag gegeben, aber genau, ich weiß es nicht mehr.
21.000 Euro.
Guck mal.
Es war unglaublich.
Du warst
gewaltig. Gewaltig. Ja, die Stiftung ist zufrieden. Ich möchte noch mal sagen, dass alles, was wir hier einnehmen an Lospreisen, freie Spenden oder bei den Auktionen, geht netto in die Stiftung. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Essen bezahlen in der Loge oder wir würden jetzt wie bei Michael Stich den Flug bezahlen und das Hotel in London, damit man mit zwei Personen einen Tag in Wimbledon mit Michael Stich
verbringen kann. Darüber müssen wir auch unbedingt noch reden.
Dann bezahlen wir diesen Aufwand. Es belastet nicht den Auktionator mit seinem Geld, was er in die Stiftung gelegt hat. Also das ist rein Nettoerlös. Und diese 180.000 werden nicht geschmälert. Sie gehen so ein.
Wir wollen gleich nochmal hören, worum es geht bei Neighbors by Dorint, nämlich wirklich um die nachbarschaftliche Hilfe rund um die Dorint Hotels. Aber du hast Michael Stich schon angesprochen. Eine Tennislegende, der Wimbledon-Sieger. Viele vergessen das gerne mal, denken immer an Deutsche und Wimbledon, immer nur an Boris Becker. Er hat ja im Finale Boris Becker geschlagen damals. Mhm. Das fanden viele in Deutschland irgendwie doof, ja, weil die für Boris waren damals. Aber er war fast so ein bisschen für viele so ein bisschen Spielverderber. Warum gönnt er jetzt nicht dem Boris da den vierten Titel? Aber er ist auch ein sensationeller Spieler. Er ist ein toller Künstler. Er ist ein Maler, der sehr, sehr vielseitige Arbeiten schon auch neulich in Düsseldorf präsentiert hat. Also wirklich ein richtig cooler Typ, seit vielen Jahren auch sehr, sehr sozial engagiert. Und den hast du gewinnen können, um hinter die Kulissen des Wimbledon-Turniers schauen zu dürfen. Und auch das war natürlich eine wunderbare Möglichkeit, etwas Gutes zu tun. Nämlich für die Neighbors by Dorint Stiftung und sich selbst gleichzeitig was ganz Tolles zu gönnen, nämlich exklusiv nach Wimbledon zu fahren.
Ja, ich denke, das ist eine einmalige Gelegenheit, die auch für 15.000 seinen Zuschlag gefunden hat. Und die beiden Personen werden dann natürlich den ganzen Tag mit Michael Stich über die Anlage fahren und er hat auch versprochen, dass er den ein oder anderen Star herauspickt und dann zu einem kleinen Interview kommen wird oder ein kleines Gespräch. Und ich glaube, das ist toll, weil als Wimbledon-Sieger hat man Zugang zu Bereichen in Wimbledon, die man sonst so
nicht sehen kann. Wo selbst du nicht hinkommst.
Nee, da kommt man nicht hin, ja. Also ich bestimmt nicht. Ne?
Du bist ja immer noch auf dem Weg dahin. Ja. Morgen früh spielst du wieder um 6, da freuen wir uns.
Ja.
Wir haben, und das ist das Tolle, da eine Stiftung, die dir persönlich sehr am Herzen liegt, die jetzt wieder mit 180.000 Euro unterstützt werden kann, die was im Wesentlichen macht.
Wir sind ja eine junge Stiftung und die wurde ins Leben gerufen 2019 zur 60-Jahr-Feier der Dorint-Marke. Und ich habe damals mit meiner Frau, mit der lieben Heike, die ja auch schon mal hier im Studio war, auf einem Spaziergang besprochen, das kann so nicht sein, dass wir uns stabilisiert haben, die Dorint aus der Krise heraus sanierten. Und nun ist auch der Zeitpunkt gekommen, dass man, wenn man Sanierungserfolg hat, auch von Erfolg etwas abgeben muss. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Geben wir es an große Stiftungen, Institutionen, Gelder jährlich ab? Oder engagieren wir uns selbst noch mehr? Und da kamen wir auf die Idee, dass rund um ein Dorint-Hotel, wenn man mit offenen Augen sich die Umgebung und die Nachbarschaft anschaut, garantiert auf Menschen, Institutionen oder Vereine trifft, die richtige Probleme haben, die unterstützungswürdig sind. Und die Idee fanden wir eigentlich sehr schön. Nachbarn helfen Nachbarn. Und Dorint versteht sich halt als Nachbar. Und diese Nachbarschaftshilfe lassen wir dann auch von allen Direktoren kuratieren. Der eine ist engagierter als der andere. Und so kommen tolle Sachen zustande. Du hast eine selbst erleben dürfen. Die Frau Richter von der Insel Sylt hat einen Verein getroffen, der über Facebook mit immerhin 15.000 Followern feststellt, wem geht es denn auf der Insel nicht gut? Und er hat das eingeleitet in so einem kleinen Kurzvideo mit den Worten, ja, ich weiß, was Sie denken, Sylt, da erinnert man sich an Champagner, Ferrari und Feiern. Insel der Reichen und Schönen. Aber Sylt hat auch andere Seiten. Und genau das ist rund um den Schornstein der richtige Ansatz. Da war ein leukämiekrankes Kind, was kein Geld hat für Voruntersuchungen. Da ist eine Familie, die hat den Vater verloren und die Wohnung war verwahrlost, weil sie keine Mittel haben und so weiter und so weiter. Und diese Stiftung die geht da wirklich mit Herzblut ran, ohne Kosten und gibt gesammeltes Geld über Facebook dann direkt weiter. Die haben sich jetzt mittlerweile institutionalisiert, ein Stück eingetragener Verein, und den haben wir dann mit 20.000 Euro bedacht und beschenkt. Und ich glaube, das ist der Ansatz.
Ihr macht auch viele kleine Dinge, weil das ist, glaube ich, wichtig.
Genau.
Und es ist dann mehr als das Geld. Es ist für die Menschen, die das ehrenamtlich machen, eine unglaubliche Unterstützung, eine unglaubliche Motivation. Das eine ist natürlich, dass man mit Geld was bewegen kann. Das andere ist aber diese Anerkennung. Und gerade wenn sie dann von euch kommt, ist es wirklich etwas Besonderes.
In Garmisch zum Beispiel hatten wir, hat gar nicht viel gekostet, aber unglaublich viel Glück bereitet. Eine Familie muss sich von dem 6-jährigen Jungen verabschieden. Die haben 3 Kinder und er hat eine ganz seltene Krebserkrankung, die nicht heilbar ist. Und der kleine Junge, der 6 Jahre ist, hat vielleicht noch 24 Monate, vielleicht auch nur 12 Monate zu leben. Und der Familie mit 4 Kindern haben wir in Garmisch-Partenkirchen einen 2-wöchigen Urlaub ermöglicht. Mit allem, was dazugehört. Kutschfahrt und in der Küche mitmachen und so weiter. Die hatten einen Riesenspaß. Und das hat uns auch Freude bereitet. Und ich denke, das ist so direkte Hilfe, Nachbarschaftshilfe, die ankommt.
Eine wirklich tolle Stiftung Neighbors by Dorint und ein toller Abend. Am Ende natürlich auch nochmal musikalische Highlights. Sarah Joe in Topform, muss man sagen, mit den Sonic Pearls. Und dann natürlich auch der wunderbare Max Mutzke mit einem ganz besonderen Konzert.
Ja, es war umwerfend, weil so habe ich ihn selten auch gehört. Mit den Sonic Pearls, die mich ja immer begleiten, egal wo ich was Musikalisches mache, da habe ich den lieben deine Matthias Hausband, dabei, quasi meine Hausband. Und als ich so darüber überlegt habe im letzten Jahr, wer könnte uns denn musikalisch als Highlight so begleiten? Und dann habe ich mit Matthias diskutiert und kam dann auf den Max Mutzke, dessen Manager ich kennenlernen durfte über den Manager von Max Giesinger in der ersten
Gala.
Du
kennst sie alle.
Nee, alle nicht, aber
du kennst sie alle.
In dem Moment die Richtigen.
Bitte.
In dem Moment die Richtigen. Und dann sagte mir Matthias, Mensch, das ist eine gute Idee. Mit dem haben wir schon auf der Tour gespielt. Das heißt, wir können ihn begleiten. Und das war natürlich günstig, weil dann sind die Kosten noch geringer. Und ich muss hier mal über das Mikrofon sagen, danke, lieber Max. Es war ein so toller Abend und du bist so ein nahbarer Künstler und hast dich auf unsere Gäste eingestellt. Die waren alle total begeistert.
Direkt aus dem schönen Schwarzwald auf die Königsallee nach Düsseldorf. Just can wait until tonight, baby.
Wunderbar.
Ja? Na, ich fand's maximal. Das muss ich sagen. Du hast natürlich musikalisch gleich am Anfang die Latte wahnsinnig hochgelegt, indem du in Düsseldorf auf der schönsten Straße Deutschlands, auf der Königsallee, einen Verein hast auftreten lassen. Der ist natürlich in Düsseldorf mutig, nämlich den Kölner Männergesangverein. Mit wie vielen Männern waren die da?
Die waren mit 45 Männern da. Und ich habe das Ganze zu verdanken dem Rudolf von Borries, der betreibt die Wolkenburg. Und die Wolkenburg ist die Heimat des Kölner Männergesangsvereins Cecilia. Und ich schaue mir jedes Jahr in Köln das Divertissementchen an. Das ist so wunderbar. Ich kann nur jedem empfehlen, eine der 32 Vorführungen, die da stattfinden, um die Karnevalszeit sich anzuschauen. Wenn dort 150 Männer auf der Bühne stehen und ein wirklich humoristisches Programm, diesmal um Konrad Adenauer herum,
die Älteren
gesteckt,
erinnern sich von uns, der den schönen Satz gesagt hat als erster Kanzler der Bundesrepublik. Den hat er schon gesagt, als Oberbürgermeister von Köln hat er den schönen Satz gesagt, als es darum ging, dass Menschen sich nicht vertragen. Seid nett zu den Menschen, wir haben keine anderen.
Ja,
finde ich eine sehr philosophische, geht in die Richtung von kölschem Grundgesetz, ne? Müsste man eigentlich daran noch
aufnehmen. Ja, ich sag ja, wenn die Welt ein bisschen mehr kölscher wäre, dann hätten wir weniger Aggression.
So, du machst ja die Welt kölscher, indem du tatsächlich sehr viel Köln nach Düsseldorf gebracht hast. Für alle, die nicht aus dem Rheinland kommen und uns jetzt weltweit bei diesem Erfolgspodcast hier zuhören. Es gibt eine gewisse Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf, das ist vielleicht bekannt. Dirk Isalohr treibt es allerdings auf die Spitze. Der macht eigentlich eine kölsche Veranstaltung in Düsseldorf. Singt auf der Königsallee Viva Colonia, lässt den Kölner Männergesangsverein Cecilia auftreten und natürlich nicht den Kapitän der DEG, sondern den der Haie. Das ist mutig, was du da machst, oder?
Nö, das ist Vereinigung, das ist
Liebe. Ach so,
das ist Toleranz, das ist doch in Ordnung. Nein. Also ich denke, in der Kirche würde man sagen, das ist gelebte Ökumene. Und, und hier zwischen Düsseldorf und Köln, das ist doch mehr eine Hassliebe, die im Karneval humoristisch genutzt wird. Und eigentlich verstehen sich die ganz gut. Und ich darf das, denn ich bin in Düsseldorf auf der Lugallee geboren. Und darf dann auch ab und zu mal als Kölner Bürger in Düsseldorf was veranstalten.
Das sollte man ab und zu den Düsseldorfern vielleicht nochmal sagen, dass du in Düsseldorf geboren bist. Wir bleiben noch ganz kurz genau an dieser Stelle, nämlich im Kö 59 in Düsseldorf, direkt an der Königsallee. Denn es gibt dort eine spannende neue Ausstellung, 10 Levels of Art mit Coco de Santa Muerte. Allein der Name schon, da lohnt es sich schon, dahin zu kommen. Präsentiert von einer gewissen Heike Iserloh, deine Frau, die als Malerin ja inzwischen auch schon eine, wie ich finde, unglaubliche Position erreicht hat. Mit ihrer Galerie Kunstraub 99 präsentiert sie diesmal die Ausstellung Storms Never Last. Und das macht ihr auf 10 Etagen.
Ja, das Kö 59 auf der Königsallee hat 10 Etagen und daher kam man auch auf die Idee zu sagen, wenn wir hier eine Ausstellung von Künstlern gestalten, dann machen wir das genau in den Vorräumen der Aufzugsflächen. Denn die sind sehr schön, die sind alle unterschiedlich farblich dann jeweils gestaltet, passend zu den Bildern, entweder wirklich in einem zarten Grau oder sogar speziell individuell auf die Bilder angepasst. Und dann hängen da die Werke der Künstler, letztes Mal war es Flacker. Und diesmal ist es Coco Santa Muerte und da es 10 Etagen sind, kam dann der Titel dieser speziellen Ausstellung, die sich hoffentlich etabliert in Düsseldorf, 10 Levels of Art. Und das ist ganz toll, man fährt einfach auf die 10. Etage mit dem Aufzug und fährt dann sukzessive runter oder geht die Treppen runter und kann dann 10 Levels sehen mit unterschiedlichen Kunstwerken. Das macht Spaß.
Das macht Spaß und für alle, die sagen, kostet das was? Nein, man kann einfach in dieses wunderbare Haus gehen, ins Hotel Kö 59 auf der Königsallee, ihr kommt nicht drauf, 59 und kann da natürlich auch noch ein kleines Gläschen Wein dazu trinken, wenn man mag, oder einen kleinen Espresso Macchiato und sich nebenbei diese Kunst ansehen. Das ist eine auch immer noch ein kleiner Geheimtipp für Kunstliebhaber in Düsseldorf. Also wenn man vielleicht gerade im Kunstpalast war und da was gesehen und so, komm, ich mache jetzt noch was ganz Verrücktes, dann geht man ein bisschen weiter, Kö 59 und schaut sich dort diese 10 Levels of Art an. Wir verlassen Düsseldorf und gehen mal ein bisschen in eine Region, die dir sehr wichtig ist, nämlich auch die Region der Zukunft der Gastwelt. Es gibt diese Denkfabrik Zukunft der Gastwelt, für die, wir haben es einmal hier schon mal vor einiger Zeit kurz angesprochen, die das noch nicht kennen. Was ist der Gedanke dahinter, Dirk?
Der Gedanke ist während der Corona-Zeit entstanden, in der viele Mitspieler in der Hotellerie und auch Gastronomie festgestellt haben, dass wir zu viele Verbände, zu viele Vereine haben in diesem großen Bereich, die nicht mit einer Stimme sprechen. Und uns geht es darum, Mitglieder aus all den Bereichen zu finden, die gemeinschaftlich die Themen formulieren, die die Branche drückt. Um diesen Einstieg zu finden, haben wir zunächst einmal das Fraunhofer-Institut bemüht, in einer sogenannten 360-Grad-Studie ermitteln lassen, wie das auch die Automobilindustrie gemacht hat. Was gehört denn eigentlich dazu? Zur Hotellerie, Gastronomie, dann Catering-Gesellschaft, das gesamte Food-Konzept, was dazu gehört. Auch Künstler- und Eventbranche ist alles eine Branche und so haben wir das aufgezählt und aggregiert, wie das auch für die Automobilindustrie getan wurde. Und wenn man jetzt sich die Zahlen mal vor Augen führt, dann sieht man, wie gewaltig diese Branche ist. Die Automobilbranche bringt 555 Milliarden Euro am Bruttoinlandsprodukt mit 800.000 Mitarbeitern.
Noch muss man dazu sagen, denn denen geht es ja noch nicht so richtig gut.
Denen geht es nicht richtig gut, aber der Hotelbranche ging es auch vor Corona nicht so rosig und mit Corona und nach Corona erst recht nicht. Wenn Sie heute Hoteliers hören, die sagen, uns geht's blendend, dann ist das eine Blendung. Es ist nicht richtig. Wir haben in der Hotellerie, Gastronomie und all den Anrainerbranchen, die ich eben aufgezählt habe, ein Volumen von 350 Milliarden Euro am BIP. Und jetzt kommt's.
Wie viele Mitarbeiter?
6,2 Millionen Mitarbeiter in diesem Bereich.
Das ist relevant.
Und das zumindest sozial relevant, ja, wenn man das auch nicht systemrelevant betrachten möchte.
Das ist sowohl system- als auch sozial relevant. Es ist gesellschaftlich, wenn man über 6 Millionen Menschen spricht, zu denen dann ja auch noch im Zweifelsfall Familien gehören, Angehörige gehören, dann bist du ja schnell bei 10 Millionen Menschen. Das heißt, jeder Achte hat damit zu tun.
So ist das. Und das wollen wir eigentlich der Politik ein Stück durch die Denkfabrik beibringen. Es gibt noch nicht mal ein Staatssekretariat für Tourismus zurzeit. Es gibt einen ständigen Vertreter für maritime Wirtschaft und Tourismus mit ein paar Planstellen. Und das ist einfach zu wenig für diese Branche, die zwar sehr zergliedert, atomisiert vor sich hin wabert in Deutschland und ihren Dienst leistet. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Wertschätzung für diese Branche, weil sie ist so wichtig für Deutschland. Stell dir doch mal vor, es gäbe in Düsseldorf keine Restaurants und keine Hotels mehr. Wie wäre das soziale Leben?
Ja? Oder im Schwarzwald oder in Bayern oder irgendwo in Deutschland. Das ist, glaube ich, klar, dass das etwas ist, was das für die Menschen Leben lebenswert macht. Aber eigentlich könnt ihr euch doch eigentlich gar nicht beschweren. Ich meine, du hast eine neue Regierung und die Gastrosteuer 7%, das ist doch das, was du hier immer wieder auch bei Alles Easy gefordert hast, dass diese Mehrwertsteuer wieder runter muss. Jetzt ist sie wieder bei 7%. Das ist doch eigentlich ein Tag heute zu sagen, jawohl, meine Stimme wurde erhört. Wunderbar.
Ja, die Stimmen aus der Hospitality wurde erhört. Aber warum kann man es jetzt nicht ab 1.7. machen? Jetzt kommt der Sommer, jetzt kommen die Umsätze. Und wenn man doch helfen will, dann könnte man doch durchaus sagen, wir machen am 1.7. diesen kleinen Satz ins Umsatzsteuergesetz in Paragraph 12 Absatz 2, dass man schlicht und ergreifend als neue Nummer 16 sagt, die Speisen werden auf 7% mit der Umsatzsteuer belegt.
Wann ist denn der Tag?
Am 1.1.26 soll er sein.
Okay, da glaubst du noch nicht dran.
Naja, ich glaube schon dran, ja. Wir fordern jetzt von der Denkfabrik den 1.7.2025, damit auch eine Wirkung kommt. Außerdem hat die Bundesregierung in den ersten 5 Monaten eigentlich nicht viel ausgegeben von den Dingen, die sie möchte, weil sie hat sich ja erstmal selbst gebildet. Von daher wäre wahrscheinlich auch genug Geld in den Kassen, um diese 7%, die glaube ich 3 Milliarden ausmachen werden, zu verschmerzen.
Wie ist das denn für euch als Gastronomen, als Hoteliers, wenn ihr auf der einen Seite die Mehrwertsteuer dann runtergeht auf 7%, wo ihr erstmal sagt, genau der richtige Weg. Auf der anderen Seite wird aber über eine Erhöhung des Mindestlohnes wieder diskutiert.
Und frisst
das nicht das eine das andere auf?
Ja, wenn man sich dagegen wehrt, könnte zunächst einmal der Zuhörer sagen, meine Güte, Mindestlohn drückt doch schon an sich aus. Der Mindestlohn ist ja nun mal am unteren Rand. Und wenn wir den von 13,20 Euro auf 15 Euro anheben, sind das immerhin gute 17%. Die Gefahr dabei besteht nur, dass die gewerkschaftlichen Vertreter und die Betriebsräte in den jeweiligen Unternehmen das für alle Ebenen nachziehen. Und dann haben wir natürlich sofort wieder eine versteckte, außertarifliche, weil es nicht in der Tarifzeit vereinbart wird, Nachzügelung der Gehälter. Und das hält diese Branche nicht aus. Wir haben während der Krisenzeit nach Corona diese unglaublich hohe Inflation gehabt. Und ich erinnere an Tarifverträge, die abgeschlossen worden sind in Rheinland-Pfalz von 36% für 3 Jahre. Das heißt durch 3 natürlich. Aber das sind gewaltige, gewaltige Gehaltssprünge. Natürlich, die Mitarbeiter haben das verdient. Die Mitarbeiter sollen so viel wie möglich bekommen. Aber es muss ja bezahlbar sein. Es muss ja machbar sein. Und was halt in Deutschland nicht funktioniert ist, dass der Preis fürs Essen und fürs Übernachten entsprechend angepasst wird. Die Bürger gutieren das nicht. Essen, Schlafen, Trinken ist in Deutschland ein Mindestbedürfnis und das darf nicht so teuer sein. Der Italiener, der nimmt einen Kredit auf, um ein gutes Essen abends zu nehmen und der Franzose denkt erst gar nicht drüber nach, der tut es. Das gehört zum Lebenselixier. Und wir Deutsche sind da so, wann regen wir uns auf, wann die Preise steigen? Wenn der Schnitzel teurer wird, wenn das Bier teurer wird und wenn der Sprit teurer wird. Alles andere ist nicht so relevant. Wir nehmen es hin. Wenn das Auto teurer wird, okay, wird gekauft. Das Auto wird gekauft. Und ich glaube kaum, dass Mercedes-Benz oder andere ein Auto kalkulieren, ein neues, was mit einem Verlust verkauft wird. Die Hoteliers müssen das teilweise tun und das müssen die Bürger draußen verstehen. Wenn ich an einem Wochenende in Berlin in einem 4-Sterne-Hotel für 120 Euro übernachten kann, ist das kein Preis, der einen Überschuss behält. Funktioniert nicht.
Es ist eine, glaube ich, für euch erfreuliche Entwicklung zu sehen, dass diese Steuer runtergeht. Alle anderen Dinge, die aus Berlin kommen, machen dich momentan hoffnungsvoll? Oder wie siehst du das, was da in den ersten Tagen der Regierung passiert?
Wir sind ja noch ganz am Anfang. Ja, ich bin ja Optimist. Und steter Tropfen höhlt den Stein. Wir haben weitere Themen auf den Weg gebracht, wie zum Beispiel das Wochenarbeitszeitkonto. Wir leben heute in einem Arbeitnehmermarkt. Ich glaube, Arbeitgeber und Arbeitnehmer arbeiten heute Hand in Hand. Wenn der Arbeitgeber das nicht versteht, verliert er seine Mitarbeiter. Wir haben einen Arbeitskräftemangel, wir haben Fachkräftemangel. Und wenn man sich nicht ordentlich als Arbeitnehmer benimmt, dann ist er beim Nächsten. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Das ist ein ganz klarer Trend. Und von daher sind manche Regelungen im Betriebsverfassungsgesetz einfach veraltet. Dazu gehört zum Beispiel in der Arbeitszeitregelung, dass die 10 Stunden pro Tag überaltert sind. Es gibt so viele Menschen, die sagen, Mensch, ich mache gerne heute 14 Stunden, dafür komme ich am Freitag nicht. Das ist viel flexibler und deswegen plädieren wir für ein Wochenarbeitszeitkonto, was zwischen dem Mitarbeiter und dem Arbeitnehmer abgesprochen wird.
Was wir schauen, beide gut finden.
Dann. Was beide gut finden. Mhm. Wenn du jetzt Arbeitnehmer oder Leute im Hotelbereich fragst, würdest du auch mal 16 Stunden arbeiten, weil da jetzt eine Party ist, die bis 3 Uhr dauert, würdest du das machen und dafür kriegst du am Freitag frei oder am Sonntag frei?
Dann würden die alle sagen, ja.
Wunderbar. Ja.
Wenn wir weitergehen in dieser Reise, wie man Dinge auch sehr innovativ gestalten kann und muss, dann gehen wir mal zum Nassauer Hof, denn du bist natürlich jemand, der als Stratege unterwegs ist und es gab jetzt einen Verkauf des Hotels an eine Unternehmensgruppe, die die Würde des Objektes erkannt hat. Die Grand Lady der deutschen Luxushotels wird ab Januar 26 komplett modernisiert. Was wird mit dem Nassauer Hof geschehen? Wer hat da investiert und wer wird noch weiter investieren?
Ja, ich habe glücklicherweise einen Investor gefunden, der schon länger in unserem Portfolio der Hotels schlummerte, nämlich den Dr. Fernando von der Avila-Gruppe in Berlin. Man kennt ihn auch unter dem Namen Petruswerk. Er ist Theologe und gleichzeitig Investor, Jesuit auch von der Ausbildung und damit ein harter Kaufmann, kann man wirklich so formulieren, aber mit Herz. Und ich glaube, dass er erkannt hat, welche Würde dieses Objekt hat. Kapital braucht seine Verzinsung, aber nicht maximal. Und mit diesem Ansatz kommt er nicht. Er kommt mit dem Ansatz, etwas Schönes herzurichten, was nicht Verschwendung darstellt, sondern sinnhaft ist. Und genau so jemanden suchte ich für den Nassauer Hof und ich habe ihn in ihm gefunden. Und wir werden mit ihm gemeinsam den Nassauer Hof verkürzen auf 104 Zimmer und die verbleibende Drittelfläche für Apartmentwohnen umbauen. Also so eine Art Boarding-Prinzip, so dass man das Hotel mitnutzen kann, aber dort auch wohnen kann. Das Ganze beginnt mit der Baugenehmigung, die wir per Antrag zur Jahresmitte der Stadt Wiesbaden auf den Tisch legen. Die sind davon auch nicht überrascht. Nein, die sind glücklich, weil wir das gemeinschaftlich abgestimmt haben. Und ich glaube, wir werden sehr schnell mit Beginn des Jahres 2026 dann in den Bau eintreten und einen wirklich tollen Nassauer Hof dem Land Hessen und der Stadt Wiesbaden präsentieren.
Und es gibt rund um das wunderbare, legendäre Restaurant Ente mit Michael Kammermeier und seinem Team jetzt auch eine ganz, ganz tolle Gelegenheit. Das geht als Pop-up-Restaurant jetzt.
Genau, der Herr Störer, der Direktor vom Nassauer Hof, hat 2 Locations jetzt allokieren können. Und wir werden in einen der beiden Locations, ich will sie jetzt noch nicht verraten, weil der in Verhandlungen ist, wir in der Nähe von Wiesbaden.
In der Nähe von Wiesbaden,
so viel wissen wir schon mal. In der Nähe von Wiesbaden ein Pop-up-Restaurant aufsetzen, sodass die Marke Ente weiter betrieben wird und quasi die Duftmarke für den Nassauer Hof während der Bauzeit weiter versprüht. Und Herr Kammermeier, den möchte ich ja auch auf Grüße ihn hier am Mikrofon natürlich auch nicht verlieren in Wiesbaden. Er soll die hohe Qualität natürlich den Bürgern, wer auch immer von wo kommen möchte, in dem Pop-Up-Restaurant präsentieren können.
Sterneküche, innovativ, schnörkellos, also eine Legende. Und das ist für alle Genießer hier im Genießer-Podcast wichtig zu wissen. Also dieses Ente wird nicht sterben.
Ein unglaublich lieber Mensch, unprätentiös und ohne Allüren. Der ist so kontinuierlich beständig. Ich habe jetzt in Erinnerung, dass er im 16. Jahr seinen Stern kocht. Also das ist schon eine Riesenleistung.
Achtung, alle mal bitte gut zuhören. Zu welcher Sportart gehört dieser Satz? Der Körper ist dein Tempel, halte ihn rein und gesund für die Seele, die darin wohnt.
Das kann eigentlich nur von Patricia Thielemann sein und es handelt sich um Yoga.
Durch Yoga lernst du, die Stille in dir selbst zu finden, auch wenn die Welt um dich herum laut ist. Der Satz ist übrigens nicht von Patricia Thielemann selbst, aber das ist eure Yoga-Prinzessin, die ein Herbstretreat anbietet von 15. bis zum 19. Oktober, wo es, glaube ich, nur noch Restplätze gibt. Wo wird das stattfinden?
Im Gran Tirolia. Und Patricia Thielemann, ich würde sie als Yoga-Ikone bezeichnen, in Deutschland gibt höchstpersönlich dieses Retreat. Und es wird in einem Rahmen sein, in einem neu errichteten Gran Tirolia, was ja um die Hälfte der Kapazität erweitert wurde. Das heißt, wir sind jetzt bei 150 Keys oder 150 Zimmer. Und dieses Hotel hat nicht nur ein tolles Restaurant, nicht nur einen Jazzclub, nicht nur eine neu ausgebildete Sportarea, sondern auch noch eine Yogafläche, die wirklich von Harmonie und Ruhe nur so strahlen kann. Und ich kann jedem empfehlen, sich dort einmal umzuschauen. Sommer wie Winter. Es ist eine fantastische Destination, die natürlich bekannt werden muss.
Also 15. bis 19. Oktober, da gibt es noch Möglichkeiten beim Herbstretreat. Und jetzt Ende Mai bis Anfang Juni ist Patricia Thielemann auch da. Yoga lehrt uns, das Chaos des Geistes zu beruhigen und die Harmonie der Seele zu finden. Ich weiß, du bist ja jetzt kein wirklicher intensiver Yoga-Anhänger, aber wir beide haben uns das eigentlich vorgenommen. Wir sollten das mal machen mit unseren geschmeidigen Körpern.
Ja, ich bin eher der Theoretiker bisher in der Familie. Sarah und Heike betreiben das intensiv. Ich sehe das immer, wenn ich morgens vom Tennis komme, dann liegen die beiden im Wohnzimmer auf der Matte und haben tatsächlich dann Patricia Thielemann auf dem Laptop stehend einbezogen in ihre morgendliche Yoga-Übung. Das ist schon toll, aber ich krieg's irgendwie nicht hin, weil ich glaube, die Ruhe im Kopf noch nicht gefunden habe.
Es ist aber wirklich toll, was man da lernen kann. Es gibt auch diesen wunderbaren Satz zu Yoga: Die ganze Kunst des Lebens liegt in einer feinen Mischung aus Loslassen und Festhalten. Eine feine Mischung aus Loslassen und Festhalten. Bist du jemand, der gut loslassen kann?
Nein, überhaupt nicht. Und ich hatte mal einen Partner, den Johannes Böhne, der schon verstorben ist. Der hatte tatsächlich die Eigenschaft, dass er mir erklärte, die Tiefgarage hatte eine schiefe Ebene, ungefähr von 15 Grad oder sowas. Und er erklärte mir das so zu Beginn meiner Partnerschaft bei Eber zum Partner. Weißt du, Junge, du musst das so machen. Ich fahre zur Tiefgarage raus und dann fällt die Kugel hinten im Hirn rückwärts. Und dann ist der Schalter aus. Dann habe ich mit dem Laden nichts mehr zu tun. Und wenn ich morgens wieder reinfahre, dann fällt die Kugel wieder vorne hin und ich habe den Kontakt zur Firma und ich bin wieder drin. Das musst du lernen.
Aber das hast du nicht gelernt.
Nee, ich habe die Kugel nicht gefunden.
Die Kugel rollt immer weiter. Wenn du etwas loslässt, bist du etwas glücklicher. Wenn du viel loslässt, bist du viel glücklicher. Und wenn du ganz loslässt, bist du frei. Das ist so eine Yoga-Lehre. Da musst du noch ran, merke ich schon.
Ja, klar. Da muss ich noch Sinnologie studieren, um das zu verstehen.
Letzter Satz zu Yoga von Lao Tse. Wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich, was ich sein könnte. Wenn ich loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche. Heute sind wir ein bisschen philosophisch, ne?
Du,
Du bist ja der große Hotelphilosoph. Dirk, wir sind schon wieder am Ende. Wir werden uns aber sehr regelmäßig dieses Jahr wieder bei euch melden, schon in ein paar Wochen. Dann geht es unter anderem um eine ganz andere Sportart, nämlich da geht es um Golf. Das ist auch etwas für den Kopf und für die guten Nerven. Es geht um das Strandhotel Rügen und viel, viel mehr. An dieser Stelle lassen wir euch jetzt los. Und auch der Dirk muss loslassen.
Ich muss loslassen, aber vorher noch ein kleines Dankeschön nochmal an den Anfang der Neighbors Gala. Danke, Herr Czeska im Kö 59 mit Ihrem ganzen Team. Sie haben das so hervorragend gemacht. Das muss hier gesagt werden. Eine Spitzenleistung bis tief in die Nacht. Das macht nicht jedes Team und mit einem so freundlichen Lächeln. Und ich danke natürlich allen, die mit Spenden beigetragen haben. Bleibt weiter so. Danke.
Danke an das ganze Dorint-Team, das auch hinter den Kulissen das so auf die Beine gestellt hat. Das müssen die nicht machen für diese Stiftung, aber sie wollen es machen, weil sie diesen Laden mit Herz und Hirn führen, die Hotelhelden. Und an der Spitze Dirk Ise Iserlohe. Dirk, bis ganz bald.
Tschüss.
Danke.
Der Alles Easy Podcast ist eine Produktion von der Visun Video Impact GmbH und KKG. Dem Joint Venture von Axel Springer und Paramount für TV- und Videovermarktung.